man hat ja jetzt auch durch diese Pandemie schon wieder gesehen, dass man eigentlich fast gar nichts planen kann und eigentlich fast das Leben so gar nicht vorhersehen kann. Und auch so ist es ja mit der Musik so. Wer weiß, wo ich in 3 Jahren stehe oder in 10 Jahren. Und ehrlich gesagt, will ich darüber auch noch nicht so richtig nachdenken, weil ich denke mir, ich lasse mich eher so ein bisschen überraschen so und genieße auch eher, was gerade passiert und wo ich jetzt gerade stehen darf.
Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo.
Ja, heute ist für uns bei Prisma, beim Prisma-Podcast Hallo, nochmal Premiere. Ich muss dir sagen, liebe Lea, der du mir hier gegenüber sitzt, wir haben vor einem guten halben Jahr mit unserem Podcast überhaupt erst Premiere gefeiert. Richtig. Da sind wir erst live gegangen. Aber heute ist für uns Inhouse-Premiere. Bislang haben wir die Künstler immer in irgendeinem Hotel getroffen oder auch in einem Studio. Ja, und deswegen freue ich mich total, dass du, liebe Lea, heute hier bei uns bist, bei uns
im
Verlag.
Dankeschön, danke.
Herzlich willkommen.
Sehr schön, hier zu sein.
Bei uns im Podcast ist es so, kann man nach 14 Folgen von Tradition sprechen? Ich sage es einfach mal so, also fast schon Tradition, dass sich meine Gäste selbst vorstellen.
Deswegen
bin ich total gespannt, wie du dich, liebe Lea, jetzt umschreibst.
Hallo an alle, die mir gerade zuhören. Ich bin Lea, ich bin 29 Jahre alt und schreibe, seit ich 11 bin, meine eigenen Songs auf Deutsch und spiele dazu Klavier und es hat sich irgendwie so in den letzten Jahren so ein bisschen ergeben, dass plötzlich ein paar mehr Menschen meine Musik gehört haben.
Oh ja, das ist aber wirklich sehr, sehr nett gesagt. Also ich würde mal sagen, du hast so die deutsche Poplandschaft eigentlich in den letzten Jahren total aufgemischt. Also das ist mal so ein bisschen so das Gegenteil von dem, was du jetzt so gesagt hast, hat sich so ergeben. Bisher wirklich ziemlich erfolgreich. Also man kann schon sagen, es läuft gerade so richtig, richtig gut, oder bei dir?
Es stimmt, es hat sich so ergeben, klingt ein bisschen passiv, ne? Es klingt, als wäre ich gerade so zur richtigen Zeit aus Versehen am richtigen Ort gewesen. Das war schon sehr, sehr viel harte Arbeit, das muss ich zugeben. Also einfach immer dranbleiben und einfach an sich selbst glauben und sehr, sehr viel Arbeit, sehr viel Liebe reingesteckt und umso schöner, dass ich jetzt gerade da stehe, wo ich gerade stehen darf.
Und du hast vor ein paar Tagen zum zweiten Mal die begehrte 1Live-Krone bekommen als beste Künstlerin. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal nachträglich. Das macht einen doch total stolz, oder? Wenn man vor allen Dingen, ich bin so ein bisschen so ein sportlicher Typ und wenn ich mal was gewinne, dann würde ich sagen, hey, du musst das beim nächsten Mal nochmal gewinnen und du hast das geschafft, ja? Wie ist denn das?
Das war schon wirklich unglaublich, zweimal in Folge beste Künstlerin zu werden. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger und besonderer Preis, einfach weil eben keine Jury dich auswählt und kürt, sondern die Menschen da draußen, die voten jeden Tag für einen. Und das ist wirklich, wirklich ein ganz, ganz, ehrlicher Preis und wo ich echt gespürt habe, wow, was für eine tolle Fanbase habe ich bitte. Also wie besonders ist das, dass da wirklich so viele Leute jeden Tag für mich abstimmen und mir ihre Zeit schenken im Prinzip. Und das ist ein ganz, ganz großes Kompliment.
Ich glaube, das hieß immer der 1Live-Sektor. Der Sektor stimmt ab. Ich glaube, das sagt man aber heute nicht mehr bei denen, oder?
Sektor ist ja da, schon so da, wo 1Live eben ausgestrahlt wird im Radio. Aber ich habe das natürlich auch so über meine Social-Media-Kanäle geteilt. Da sind sicherlich auch einige Leute dabei gewesen, die jetzt nicht im Sektor direkt sind, aber die trotzdem für mich gestimmt haben.
Und deshalb auch ein ganz ehrlicher Preis, wie du sagst. Genau. Aber wir kommen später nochmal auf das Thema zu sprechen, wo du auch vielleicht so ein bisschen den Finger in die Wunde legst und sagst, hey, manchmal ist es vielleicht nicht immer ganz so paritätisch oder ehrlich oder auch dann auch geschlechterneutral, zum Beispiel bei Musik Awards. Aber kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Bei deinem rasanten Erfolg, natürlich kann man sowas nicht planen, ja, und aber erzähl doch mal, wie gehst du so durchs Leben? Bist du so ein Mensch, der sagt, naja, ich bin da jetzt schon ganz erfolgreich und das finde ich auch schön so und es wäre auch toll, wenn das so bleibt? Oder ist es wirklich so, wie du eben gesagt hast, ja, das hat sich so ergeben?
Also es ist natürlich schon so, dass man gerne an das, was man so erschaffen hat und wo man so steht, natürlich hofft, anschließen zu können. Das ist natürlich schon so ein Wunsch und etwas, wofür ich jeden Tag hart arbeite, weil es ist toll, so viel unterwegs sein zu können mit der Musik, für die Musik und macht einfach unglaublich viel Spaß. Aber mir ist auch klar, dass es immer Höhen und Tiefen gibt in der Musik und dass ich nicht, ja, ich glaube, ich werde nicht daran zerbrechen, wenn es vielleicht mal irgendwann nicht mehr so gut läuft, weil es einfach das Leben ist, so was irgendwie mal besser läuft, mal schlechter. Und ich kann nicht verlangen, dass ja meine Karriere immer auf einem ganz, ganz krassen Höchststand irgendwie bleiben wird. So. Aber ich tue natürlich mein Bestes und schreibe Songs und bin unterwegs und spiele Konzerte und versuche einfach viel, viel mehr so auch in dem Moment jetzt zu leben und nicht zu denken, oh, was ist denn in 3 Jahren und werde ich dann noch so erfolgreich sein oder so, sondern man hat ja jetzt auch durch diese Pandemie schon wieder gesehen, dass man eigentlich fast gar nichts planen kann und eigentlich fast das Leben so gar nicht vorhersehen kann.
Oh ja.
Und auch so ist es ja mit der Musik so, wer weiß, wo ich in 3 Jahren stehe oder in 10 Jahren und ehrlich gesagt will ich darüber auch noch nicht so richtig nachdenken, weil ich denke mir, ich lasse mich eher so ein bisschen überraschen so und genieße auch eher, was gerade passiert und wo ich jetzt gerade stehen darf.
Also einfach die schönen Momente, so, was das so alles so mit sich bringt, vielleicht der Erfolg, oder?
Ja.
Also man kann Erfolg im Grunde genommen, vielleicht muss man einfach mal sagen, man kann Erfolg ja unterschiedlich definieren. Erfolg kann ja ein Hit sein, kann eine 1Live-Krone oder was auch immer sein, aber Erfolg können ja auch die kleinen Dinge sein. Ne? Also wenn du hast zum Beispiel auf dein neues Album 19 Stücke gepackt, was ja total viel ist.
Ja.
Und dir ist mit Sicherheit ja im Vorhinein auch klar gewesen, das können ja nicht 19 Hits werden.
Ja.
Aber vielleicht ist irgendwie für jemanden auch ein Erfolg, wenn man sagt, hey, der gefällt mir persönlich ganz gut und den packe ich damit drauf, oder?
Ja,
kann man
deswegen,
das so sehen?
Deswegen sind auch Alben für mich so wichtig, weil wenig Menschen hören heutzutage noch Alben vollständig durch. Es wird ja sehr, sehr viel auch gestreamt und eben da auch so einzelne Stücke eben nur gestreamt. Aber ich finde trotzdem das Album an sich so, so wichtig, weil man da eben auch die Chance hat, nochmal ganz andere Seiten zu zeigen und eben nicht nur die Singles so auszukoppeln und rauszuhauen, sondern eben auch, wie du gesagt hast, so vielleicht Album-Tracks, die irgendwie, ja, einer ganz bestimmten Person besonders gut gefällt oder wo man vielleicht so kleine Songs auch dabei hat, die man nochmal so anders entdecken kann als jetzt so die Radio-Hits oder sowas. Und als Albumtitel hat man eben auch die Chance, Musik nochmal ganz anders zu verpacken und eben nicht nur so in dieses auch typische Schema, was fürs Radio eben wichtig ist, dass der Song meinetwegen nicht zu lang ist, dass der Song eine klare Struktur hat, einen klaren Refrain hat und so weiter. Da ist man ja schon auch so ein bisschen nicht gebunden, weil man kann ja eigentlich alles machen, aber es gibt ja schon so Schemata, nach denen man sich vielleicht richtet, wenn man denkt, ah, das könnte vielleicht eine wichtigere Single werden.
Okay. Auf dein Album mit den 19 angesprochenen Stücken kommen wir gleich nochmal zu sprechen, liebe Lea. Du hast das Thema Streaming. Songs werden heutzutage mehr gestreamt, hast du angesprochen.
Ja.
Eigentlich ist das ja genauso dein Ding und mit dem bist du ja auch so groß und dann schlussendlich auch erfolgreich geworden. Ne? Wenn ich jetzt richtig rechne mit 15, das muss 2007 gewesen sein,
richtig,
ja. War das ja der Song Wo ist die Liebe hin, den du hochgeladen hast. Ne? Piano Pop hieß das, hat man das quasi genannt. Oder hast du das selbst so genannt? Oder
ich hatte noch gar keinen Namen so richtig, aber wenn ich jetzt zurückdenke, würde ich es auch als Deutschpop oder als einfach, ja, Pop.
Lea Marie hieß du, also du heißt
ja,
Lea Marie,
genau,
aber
genau.
Du hast das noch nicht als heutige Lea in Großbuchstaben, sondern als Lea Marie hochgeladen damals. Ja, also im Grunde genommen hast du ja quasi direkt damit angefangen, also quasi Singles mehr oder weniger und nicht in Alben zu denken erstmal. Und bist so mit diesem Streaming ja quasi auch ein Stück weit groß geworden. Und du bist also quasi ja von diesen rasanten Weiterentwicklungen, die ja das Mediengeschäft und wenn wir für die Podcast-Hörerinnen und Hörer mal sagen, wir haben ja auf einem großen Fernseher gerade unser aktuell gedrucktes Magazin an die Wand gestreamt, könnte man schon fast sagen. Und da ist Lea auf allen Covern drauf in der aktuellen Ausgabe. Du bist ja so ein Teil von diesem rasanten medialen Wandel geworden. Wie guckst denn du so eigentlich auf diese neuen Medien? Ist das so, oder sagst du, hey, das ist eigentlich für mich so ganz normal und das, was da früher so mal war, so Magazine und gedruckte Dinge so oder Alben?
Ich liebe schon noch dieses Haptische. Also ich bin ja schon noch aufgewachsen in einer Welt, wo es eben noch keine Smartphones mit 12 zum Geburtstag gab. Oder heutzutage wahrscheinlich auch schon früher bei manchen zu Hause.
Oh ja, bestimmt. Ja, ja.
Ich habe zum Beispiel mein erstes wirklich Riesenklotz Nokia 3410 Handy mit, ich glaube, 13 oder so bekommen, aber auch nur, damit ich irgendwie anrufen kann, falls ich irgendwie Probleme auf dem Heimweg habe oder irgendwie sowas und eben nicht jetzt, um irgendwie zu zocken oder was auch immer zu machen.
Wenn die Eltern sich Sorgen gemacht haben, haben gesagt, genau. Ruf an, sag, wenn der Bus nicht kommt oder
genau,
so.
Genau, nur zum Anrufen. Ja. Und eine SMS hat damals, ich glaube, noch 19 Cent gekostet oder so und es war echt voll teuer. Also man konnte da nicht einfach ein bisschen chatten oder so. Und deswegen bin ich eigentlich total glücklich, dass ich diese Welt noch miterleben durfte, wo man noch vielleicht einen Ticken mehr auf sich selbst fokussiert war und auch auf seine Mitmenschen und eben nicht so zombie-mäßig am Handy hing, so einschließlich mir, ne? Also ich bin da auch, ja, ich muss auch täglich wieder ausloten, wie ich wann Zeit am Handy verbringe und wann eben nicht. Und auch diese Sucht, also es ist ja schon eine Sucht, man greift irgendwie zum Telefon, obwohl man eigentlich gerade gar nichts checken muss, ja, ist es ein Zeitvertreib, eine Gewohnheit. Und ich habe schon das Gefühl, dass so diese Zeiten, wo man so ein bisschen, ja, wo man eine Zeitschrift irgendwo liegen hatte und darin geblättert hat, dass das schon so für die Psyche und natürlich auch fürs Auge und generell für die Seele ein bisschen besser war, als wenn man sich so in diese Welt reinziehen lässt, in diese Handywelt, wo man so von einem Thema zum nächsten gezogen wird und dieser Algorithmus es immer wieder schafft, dass man einfach dranbleibt. Und das ist schon ein krasser Wandel. Und ich bin, wie du gesagt hast, Teil davon, weil meine Musik eben auf YouTube bekannt geworden ist und gäbe es diese Streaming-Plattform nicht, hätte ich keine Chance gehabt, irgendwie meine Musik zu zeigen. Damals war YouTube, glaube ich, 2 Jahre alt. Also okay, absolut ganz, ganz in den Kinderschuhen. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich die Chance hatte damals, das so zu veröffentlichen, einfach so, wie ich das wollte, einfach machen und eben nicht dich mit irgendwelchen Demos an ein großes Plattenlabel wenden und nie eine Antwort bekommen oder sowas, sondern einfach selber irgendwie im Musikraum was aufnehmen und hochladen. Aber es ist schon auch, wie du gesagt hast, schwer, da so diese Kontrolle ein bisschen zu bewahren über diese Plattform, weil einfach alles so schnell ist und so irgendwie gefühlt alle paar Monate gibt es irgendeine neue krasse Plattform und man kommt schon gar nicht mehr hinterher irgendwie, was gerade wo passiert. Das finde ich schon auch überwältigend und kann wirklich so die Verbindung zu mir selbst ein bisschen beeinflussen und ein bisschen verlieren.
Okay, jetzt verstehe ich so ein bisschen, wie du, oder ich nehme einen Teil meiner nächsten Frage vorweg, wie du das damals gemeint hast. Du hast nämlich mal in einem Interview gesagt, die Leute in Magazinen, wenn man die so sieht, das sah immer so aus, die sind halt nicht erreichbar, die sind so irgendwie weit weg.
Genau.
Ja, und aber du siehst ja schon auch eine Gefahr darin, dass wenn man heute zu jederzeit eigentlich immer und überall mit den Fans interagiert, das ist schon auch nicht so ganz einfach. Ne?
Nee, es ist nicht so ganz einfach, aber worauf ich das eher meinte, war, dass man sich mit irgendwelchen Personen des öffentlichen Lebens halt eben krass vergleichen kann auf Social Media, weil eben diese Personen ihr Leben so zeigen, als wäre es ganz nah dran, als könntest du dich mit einer Kylie Jenner vergleichen, angenommen, weil sie aus ihrem Schlafzimmer und aus ihrer Küche was postet. Und das fühlt sich halt so an, als wäre es unmittelbar möglich, dass du dich mit ihr vergleichen kannst, weil sie dich so sehr mit in ihr Leben nimmt, so. Und früher gab es vielleicht halt 10 Pressebilder, die um die Welt gingen. Und die waren natürlich, da hattest du natürlich eine ganz andere Distanz zu, als wenn du jetzt von diesem Menschen, dem du folgst, jeden Tag 20 Stories aus dem Leben siehst, so auf Instagram zum Beispiel. Mhm. Und ich meine, ich bin jetzt 29 und ich habe das Gefühl, ich kann das ganz gut einordnen für mich, was das bedeutet und was für Konsequenzen das auch haben kann, so dieses Social Media, diese Sucht. Ich frage mich einfach nur, was passiert gerade so mit unserer Jugend? So, was passiert mit den Jugendlichen, die gerade versuchen herauszufinden, wer sie sind, wo ihr Platz auf dieser Welt ist und wie können die mit sowas umgehen? Auch mit diesem Druck, der natürlich auch durch Social Media kommt, dadurch, dass alles so scheinbar perfekt ist auf Social Media. Also das finde ich schon gefährlich.
Die brauchen total viel Orientierung und dann ist es auch ein Stück weit ein Erziehungsauftrag, nicht nur der Eltern, sondern vielleicht auch der Schule, oder?
Weil, schon, ja. Auch der Regierung natürlich irgendwo auch solche Plattformen in gewissermaßen zu kontrollieren, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber zumindest zu gucken, wie verhindert man zum Beispiel, dass irgendwelche Shitstorms entstehen, die gravierende Ausmaße annehmen können und irgendwie sehr, sehr krass auf die Psyche schlagen können. Solche Sachen. Also
stimmt.
Natürlich, ich denke, jeder kennt irgendwie Mobbing von früher aus der Schule. Ich denke, niemand war davon irgendwie verschont. Aber ich vergleiche das immer so gerne damit. Früher hat dich vielleicht irgendjemand irgendwie den blöden Spruch gesagt und dann war man verletzt natürlich und ist nach Hause gegangen und hatte eben zu Hause nur das Haustelefon und war irgendwo in einem geschützteren Raum. Und wenn dich jemand nochmal anrufen wollte, dann musste er erstmal am Haustelefon anrufen.
Ja, ja.
Und es hatte natürlich ganz andere Schritte, die damit irgendwie verbunden waren. Und heutzutage schreibt dir die Person und vielleicht mobbt dich weiter auf WhatsApp, auf, weiß ich nicht, Instagram oder so.
Und die ganze Klasse oder der ganze Verbund
damit
drin.
Genau, und
es
kann natürlich ganz andere Ausmaße annehmen. Und das finde ich total gefährlich.
Du hast gerade eben was Schönes gesagt, das fand ich auch klasse, muss ich mich sofort an einen meiner vorhergehenden Gäste im Podcast hier erinnern. Du hast gesagt, ich kann YouTube total dankbar sein, weil das hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt gerade bin.
Ja.
Ein Gast hat zu mir mal gesagt, na, früher brauchten wir die Hitparade. Weil
ja,
wenn ich
ja,
in der ZDF-Hitparade nicht
ja.
auftreten konnte, dann konnte ich keine Platten verkaufen. Ja,
genau.
Das ist ja eine völlig, völlig andere Zeit, aber auch zwei super Sätze.
Da war man eben noch ganz anders abhängig.
Total.
Ne? Also heutzutage
von diesen
ist man
Medien
sehr,
abhängig.
Sehr viel unabhängiger.
Genau, genau.
Das ist schon schön auch, ja.
Hier liegen auch Magazine auf dem Tisch, insbesondere natürlich unser Magazin,
natürlich.
Die Prisma. liest du Magazine und Bücher?
Ich lese sehr viele Bücher tatsächlich. Ich habe lustigerweise so richtig erst so regelmäßig angefangen zu lesen, jetzt in der Pandemiezeit, weil vorher habe ich zwar auch immer gerne gelesen, aber ich bin jetzt nicht der Mensch, der so unfassbar schnell alles wegatmet, so an Büchern, sondern ich brauche schon immer sehr viel Zeit und meistens werde ich dann sehr müde und schlafe gleich ein. Also es kommt natürlich auf die Lektüre an. Aber ich habe das Lesen jetzt nochmal ganz neu kennengelernt in den letzten 2 Jahren.
Aber das ist doch eigentlich ganz schön, wenn du sagst, ich werde dann meistens sehr, sehr schnell müde und schlafe dann ein. Das ist doch gut, wenn man eben dann nicht mit dem digitalen Gerät in der Hand einschläft, oder? Sondern mit einem Buch oder
absolut.
So.
Absolut. Es ist, ich habe mir jetzt echt angewöhnt, so jeden Abend vorm Schlafengehen nochmal so, keine Ahnung, eine halbe Stunde zu lesen oder so.
Ja, und da kommt es dann oft nicht zu, weil man nach 10 Minuten vielleicht schon so müde ist.
Genau.
Ja, super, okay. Guckst du viel Fernsehen eigentlich?
Ich habe gar keinen Fernseher. Okay. Aber ich gucke natürlich ab und an so Netflix und so.
Warum hast du keinen Fernseher? Braucht man das aus deiner Sicht eigentlich nicht? Reicht ein iPad oder reicht ein Smartphone oder weshalb sagst du, ich habe keinen Fernseher?
Also mir geht es da eher um das Programm, dass ich zum Beispiel die Sender, die mich interessieren, kann ich eben auch in Mediatheken nachschauen.
Mhm.
Also zum Beispiel ARD-Mediathek und ZDF und Arte und so weiter, die haben ja tolle Mediatheken, um jetzt nur mal so 3 zu nennen, die ich toll finde. Und generell bin ich einfach nicht so ein Mensch, der sich so durchzappt durch so Programme. Das mache ich einfach nicht. Ich weiß nicht, warum habe ich noch nie gemacht. Ich habe auch als Kind habe ich überhaupt kein Interesse am Fernseher gehabt. Nicht so, weiß ich nicht, weil andere FreundInnen erzählen mir manchmal so, dass sie so richtig so eine TV-Sucht entwickelt haben als Kind oder so lange geheult haben, bis sie Fernsehen gucken durften oder so. Das hatte ich nie.
Okay.
Wir haben als Kind auch nicht viel Fernsehen geguckt, obwohl wir einen Fernseher hatten. Es war jetzt nicht so, dass ich nicht durfte oder so, dass ich das verboten hatte oder so, sondern.
Das heißt, du hast einen Tipp oder hörst irgendwo was und sagst, hey, hier, das finde ich gut und dann guckst du es dir bei Netflix oder so oder in der Mediathek zum Beispiel so an.
Genau.
Ah, okay, super spannend, siehst du. Und so versuchen wir ja gerade auch mit unserem gedruckten Produkt auch den Menschen eine gewisse Orientierung zu geben, weil du hast ja mittlerweile so viele Sender. Ja,
ja
wir haben
richtig,
online,
genau.
haben wir uns auf 90 Sender reduziert.
Wahnsinn.
Was ich schon unheimlich viel finde.
Ja,
ja also das Angebot und dann sind ja Mediatheken, die du ansprachst und Streaming-Dienstleister noch gar nicht dabei. Die kommen ja noch on top, ja.
Ja, richtig, richtig.
Puh, okay.
Ja, aber es gibt schon natürlich tolle, also ich liebe Dokumentationen zum Beispiel, gucke ich so, so gerne. Also ich bin schon, wie du gerade gesagt hast, ich gucke halt dann so gezielt nach dem Inhalt, der mich wirklich interessiert. Weil ich finde, Fernsehen gucken ist so ein bisschen ähnlich wie jetzt, wenn man so sich so in dieser Social-Media-Welt verliert, dass man schnell Zeit irgendwie, ich sag mal, in Anführungsstrichen verschwendet, ohne zu merken, dass man sie gerade verschwendet, weil dann ist plötzlich wieder so eine halbe Stunde weg.
Mhm.
So wie wenn du bei Instagram durch den Feed gehst oder so. Und dann irgendwie denkst, ach, ich guck nur mal ganz kurz. Und dann guckst du auf die Uhr, Viertelstunde später, und dann ist so, hä, wo ist diese Viertelstunde hin? Und man hat nichts Sinnvolles irgendwie gelernt oder man hat kein besseres Selbstgefühl danach, sondern eigentlich eher ein schlechteres. Und deswegen versuche ich das irgendwie so, ja, für mich immer noch, also tagtäglich versuche ich da immer noch einen guten Umgang zu finden, dass mich das eben nicht so einsaugt.
Mhm. Und dann fragt man sich nach so einer Viertelstunde, hey, was hast du jetzt eigentlich da, mhm, ne, so, was hast du gemacht da so? Aber bei einer Doku zum Beispiel, in 15 Minuten lernst du total viel.
Genau,
also insofern ist es schon gut. Von wem bist du Fan? Kannst du das sagen? So, hast du so einen Fan, so ob jetzt Fernsehen oder Musik oder Comedy?
Also, von wem bin ich Fan?
Gibt's da jemand, wo du sagst, boah, der oder die, die ist ja, boah, super, das gucke ich immer, da war ich schon,
also du meinst
auf Konzerten.
Musik oder egal. Ganz egal. Mhm. Also, ich glaube, damals in 2017 habe ich, 2018 war das, da habe ich die Billie Eilish Sachen entdeckt, da war das noch so ganz klein, da hatte sie, glaube ich, so 1,5 Millionen monatliche HörerInnen auf Spotify und hatte gerade so 2 Songs draußen oder so. Und da habe ich diese Songs gefunden und war so, ach du Scheiße, wer ist das?
Mhm.
Und war so richtig so, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Irgendwas Großes kommt gerade auf uns zu, so. Und dann brachte sie so einen Song nach dem nächsten raus und ich war so in love mit dieser Frau, wirklich. So wirklich ein großes Vorbild, sowohl von ihrer Stimme, ihrem Songwriting, aber auch von ihrer Art. Ich finde, sie hat eine unglaublich berührende Art und setzt sich für unfassbar wichtige und gute Dinge ein. Und sie ist eben auch sehr politisch und ja, generell total inspirierend für mich.
Und dann bist du aber jetzt gerade bei den meistgestreamten Künstlerinnen und Künstlern vor ihr gelandet, ja?
Ja, richtig verrückt, ja.
Also Wahnsinn.
Ja.
Ich suche gerade nochmal die genauen Zahlen, oder hast du sie im Kopf?
Streaming-Zahlen?
Ja.
Also ich weiß nur, dass ich auf Spotify
waren's
die meistgestreamte, ja, Künstlerin bin,
genau,
was absurd ist und
ja,
wirklich, ja, so unglaublich schön. Ja, das ist wirklich, das ist was, das hätte ich mir vor 3 Jahren hätte ich gesagt, ja, lustig, guter Witz oder so.
Hier habe ich es, also Top-Künstlerin in Deutschland auf Spotify, vor Billie Eilish, genau, Taylor Swift, Dua Lipa, muss ich ja selber sogar überlegen, wer oder was ist das?
Dua Lipa ist
ja
doch eine sehr bekannte Frau.
Ich kenne sie nicht. Da sieht man einfach ein Stück weit, dass zwischen uns auch noch ein paar Jahre liegen, Julia. Und Olivia Rodrigo, genau. Ja. Und Top-Künstlerin auf Platz 1 bei Spotify in Deutschland.
Unglaublich,
Wahnsinn,
ne?
Wahnsinn. Ja.
Eine sehr, sehr krasse Ehre, wirklich.
Ja, ja. Stark. Weshalb muss man Lea live sehen, wenn du im nächsten Jahr endlich wieder auf Tour gehen darfst? Mit den Open Airs geht es ja dann endlich, hoffentlich, ganz, 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 ganz.
Oh, das wäre so schön.
Weshalb
wirklich
muss man Lea sehen?
Ehrlich gesagt, ich glaube, die Leute kommen für das Gefühl. Ich glaube, die kommen für die Songs, um die wirklich in echt zu hören und in wirklich hautnah zu spüren. Und auf meinen Shows ist es schon extrem emotional. So, das ist nicht einfach irgendwie eine Unterhaltungsshow und es muss irgendwie alles viel knallen und Feuerwerk und Hauptsache Abtempo, sondern da ist auch richtig, richtig viel Emotionalität und richtiger Tiefgang. Und ich glaube, dafür kommen die Leute.
Und du wirst da natürlich dann auch dein neues Album spielen.
Ja.
Fluss heißt es, ist dein inzwischen 4. Studioalbum.
Mhm.
Bist du zufrieden?
Voll.
Ja?
Voll.
Warum?
Einfach, weil ich gespürt habe, dass die Songs jetzt raus wollen. Also es ist wirklich so spannend, Musik zu veröffentlichen, weil heutzutage kann man ja mit einem Song alles machen. Ne? Du kannst ja wirklich Songs in jede mögliche Himmelsrichtung schießen und irgendwie alle möglichen Musikrichtungen daraus machen. Und es ist manchmal extrem schwer, da den Fokus zu bewahren und sich zu entscheiden, wie soll denn jetzt dieser Song klingen am Ende. Man schreibt dann zum Beispiel am Klavier oder so und hat ein Klavierdemo, also nur Stimme und Klavier. Und dann überlegt man, was kommt denn jetzt noch mit dem, ne, braucht der Song noch was? Und ich habe einfach dann ganz schnell gemerkt, dass wir dann plötzlich alles da hatten. Und sobald das halt eben der Fall ist und alle Songs so angekommen sind, wollen die raus. So, das ist dann unerträglich, wenn man die nicht veröffentlichen kann. Und deswegen war es auch so schön, dass die jetzt noch im November gekommen sind und wir es eben nicht ins neue Jahr geschoben haben, weil es war eigentlich gar nicht unser Plan, jetzt ein Album zu releasen, weil Treppenhaus, das Album davor, war ja erst im Mai 2020, also 1,5 Jahre vorher. Und eigentlich ist ein Albumprozess ein unglaublich langer Prozess. Und dadurch, dass wir aber diese ganzen Shows nicht spielen konnten, hatte ich einfach ganz viel Zeit im Studio und konnte da ganz fokussiert dran arbeiten. Und ja, dann waren plötzlich die Songs da und die wollten echt einfach unbedingt gehört werden.
Und dann auch noch so viele, 19. Wie kam das? Konntest du dich da nicht entscheiden? Oder sagen, Mensch, es müssen jetzt so 12 sein oder 13 ja, oder 15 oder so?
Ich glaube, 19? Wie viele, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, es sind gerade, nee, es sind 14. Es sind 14, aber dann nochmal 5 Piano-Sessions,
ja,
weil ich komme ja so vom Klavier. Mhm. Ne? Das sind ja so, wie du gesagt hast, meine Ursprünge damals mit 15 am Piano. Und das ist immer, ja, für mich so, so wichtig, auch die Songs, die vielleicht auf dem Album mehr ja, ausproduziert sind, eben nochmal ganz reduziert zu zeigen und den Songs nochmal wie so ein zweites Leben zu geben. Also nochmal aus so einer ganz anderen Perspektive diesen Song zu zeigen. Weil die Musik, die mit dem Song kommt, macht ja was und ist ja total ausschlaggebend, wie sich der Song am Ende anfühlt. Und dadurch, dass das Klavier für mich halt so furchtbar, furchtbar wichtig ist, ist es mir immer wichtig, bei jedem Album auch den Songs nochmal dieses andere kleine Spotlight zu geben.
Du spielst das Klavier bei dem einen oder anderen Stück auch selbst, ne, auf dem Album. Also du begleitest dich quasi
ja,
selbst
genau. Aber es hat auch sehr, sehr viel, vieles dieser Piano-Sessions hat mein Pianist Leon gespielt, weil der halt einfach, also ich kann mich begleiten und es ist, ich kann in Anführungsstrichen Klavier spielen. Ich spiele auch auf den Konzerten viel Klavier, aber für so Piano-Sessions klingt es dann halt schon einfach richtig schön, wenn Leon Klavier spielt. Danke nochmal an Leon an dieser Stelle. Nein, aber es ist schon klar, was ganz anderes, wenn da jemand ist, der einfach unfassbar schön Klavier spielen kann.
Oh ja, also ich habe natürlich in den letzten Tagen auch dein Album rauf und runter gehört und werde dir auch gleich nein, greife ich vorweg, sag's aber trotzdem gleich, was mein persönliches Lieblingslied vom Album ist, werde ich dir gleich sagen,
ja,
bevor ich dich gleich frage, was dein Song ist, wo ich aber so eine kleine Vorahnung schon habe.
Ja.
Man merkt dir einfach so eine natürliche Gelassenheit beim Hören an, so bei dem Album. Ist es auch so ein bisschen so das, was du damit auch so widerspiegeln wolltest?
Ja, total. Also ich glaube, ich bin jemand, der dem es total wichtig ist, dass alles so ein bisschen so entsteht. Und ich habe mir zum Beispiel auch für Piano und auch für das Wörlitzer, was auf Sommer zu hören ist, habe ich mir diese unglaublich tolle Pianistin und Sängerin Kat geholt, die mittlerweile auch eine Freundin geworden ist. Und die hat da das Piano gespielt. Und für mich ist einfach wirklich immer auch so die Zusammenarbeit mit anderen ganz, ganz ausschlaggebend, weil früher habe ich halt immer alles alleine gemacht und alles so in meinem kleinen Zimmerchen geschrieben. Niemand durfte es hören irgendwie, bevor es rausgegangen ist. Maximal vielleicht mal meine Familie, wenn sie Glück hatten. So
und damals
ungefähr.
Dann YouTube, die durften
ja,
es
genau. Und dann ja, plötzlich alle.
Ja.
Nee, aber so, da habe ich immer echt so alles selbst gemacht und alles alleine. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, mit anderen zu arbeiten. Und für die letzten 2, 3 Alben habe ich gemerkt, wie bereichernd es ist, mit anderen zusammenzuarbeiten und zusammen eben an diesem Kreativprozess beteiligt zu sein. Weil da kommt nochmal ganz anderer Output. Und es ist gar nicht so, dass es weniger leer am Ende ist, sondern eigentlich noch viel mehr leer, weil irgendwie so 2, 3 andere Leute noch versuchen, das so aus dir rauszukitzeln.
Ah, verstehe, okay.
Und man wirft sich einfach die Bälle zu und tritt nicht so lange auf einer Stelle, sondern hat eben 2 oder 3 Köpfe, die mitdenken.
Stark,
so,
ja.
Anstatt man selber, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich verliere mich dann schon oft auch so in meinen eigenen Gedanken und komme da nicht mehr raus. So. Und deswegen sind diese Alben, glaube ich, auch so besonders für mich, weil da einfach so viel Liebe von uns allen drin steckt.
Schön. Sehr schön gesagt, Lea. Ja, dann bin ich jetzt gespannt, ob mein Tipp richtig ist. Welcher Song ist denn so dein Lieblingssong vom Album?
ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es möglicherweise, wenn du mich lässt.
Ah, okay, ja.
Ist nicht richtig, oder?
Doch, doch, doch. Ich hab's mir schon notiert. Ah, da steht, wenn du mich lässt. Also okay. Das ist schon so der Song, sehr wo gut. du sagst, der ist mir so besonders gut gelungen oder beschreibt der einfach irgendwie eine besondere Stimmung oder weshalb sagst du, hey, der ist es?
Es ist schon einfach für mich ein ganz besonderer Song. Erstmal so nur mit Gitarre, was für mich erstmal was ganz Besonderes ist, weil mir eben vieles immer am Klavier entsteht und eben auch beim Klavier bleibt. Es ist ein 6/8-Takt, was total ungewöhnlich ist für mich, gerade auch für deutsche Popmusik.
Okay.
Was vielleicht nicht so krass auffällt, aber es ist eben vom Gefühl her doch ein ganz anderer Song so. Und thematisch liegt er mir halt wahnsinnig doll am Herzen, weil es einfach darum geht, dass ich zu einer Person spreche, die Selbstzweifel hat und nicht so richtig bei sich selbst ist und sich selber nicht so richtig annehmen und lieben kann. Und ich dieser Person einfach sagen möchte, ich werde dich lieben, so auch wenn du dich selber gerade nicht lieben kannst. Und ich glaube, wir wünschen uns alle möglicherweise so eine Person in unserem Leben, die an unserer Seite ist, auch wenn wir mit uns selber gerade nicht im Reinen sind und uns vielleicht selber gerade nicht so annehmen können, wie wir sind, dass da jemand ist, der sagt, hey, du bist gut, wie du bist und ich liebe dich so oder so. Und deswegen ist es auch so ein ganz kleines bisschen so ein, ja, eigentlich so eine Liebeserklärung an mich selbst, auch so ein bisschen immer mit dieser Erinnerung, dass es einfach so unglaublich wichtig ist, sich selber anzunehmen, wie man ist, weil wir einfach nur dieses eine Leben haben und diesen einen Körper und dass wir einfach alles dafür tun sollten, dass wir diesem Körper was Gutes tun und dass wir gut mit diesem Körper umgehen und ihn nicht versuchen zu verändern, weil wir aussehen wollen wie jemand anderes oder so, sondern dass es einfach total wichtig ist, dass wir uns annehmen, wie wir sind und das ist eben auch so diese kleine Liebeserklärung an mich selber, dass ich das nie vergesse.
Schön. Dann schlage ich vor, liebe Lea, wir hören einfach mal rein in den Song, wenn du mich lässt.
Sehr, sehr gern.
Ich spür es, frisst dich auf, die Gedanken so laut, es tut weh. Und obwohl du's nicht zeigst, dass es dich grad zerreißt, ich kann's sehen, kann dich sehen. Ich werd dich lieben, auch wenn du's grad nicht kannst. Werd für dich lügen, auch wenn du's nicht verlangst. Ich würd für dich kämpfen und wenn ich mich dabei verletz, ich werd dich lieben, wenn du mich lässt.
Ja, das war Wenn du mich lässt aus dem aktuellen Album Fluss von Lea. Ein wirklich wunderbarer Song, liebe Lea, jetzt kann ich verstehen, weshalb du sagst, das ist so ein bisschen so eine kleine Liebeserklärung an dich selbst.
Dankeschön.
Schön, klasse. Mir hat jemand geschrieben und zwar die Noemi, ein junger Fan von dir, die fragt, wie schaffst du es, deine Texte so ehrlich und liebevoll in deinen Liedern rüberzubringen?
Oh, ich liebe meine
Was
Fans.
Was antwortest du
dir? Oh, so eine schöne Frage. Ich versuche einfach, aufrichtig zu sein und eben nichts so zu künsteln, sondern einfach zu schauen, was aus mir rauskommt und auch die, ich sag mal, melancholischen und vielleicht auch negativen Seiten zu zeigen und eben nicht nur das Positive zu zeigen, so, sondern mich auch verletzlich zu machen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich möchte eben meinen Fans auch einfach zeigen, so, dass wir alle irgendwie menschlich sind und dass wir im Prinzip alle gleich sind. Und das ist mir total wichtig, auch in meiner Musik zu vermitteln.
Gut, ja, Noemi schicken wir eine Kleinigkeit als Dankeschön dafür, dass sie uns eine Frage schickt, hat gerne zu.
Sehr
ich denke
schön.
Mal, irgendwas signieren wir ihr bestimmt, Lea, oder?
Auf jeden Fall.
Ich persönlich finde Küsse wie Gift eigentlich ganz gut, also der Song mit Luna.
Ja.
Wie kamt ihr zwei, wie kamt ihr zusammen? Kam das über euer gemeinsames Label oder wie habt ihr euch kennengelernt?
Ich habe vor 1,5 Jahren mein eigenes Label gegründet und hatte vor, natürlich meine eigene Musik darauf zu veröffentlichen.
Treppenhaus ist das.
Treppenhaus Records, genau. Und hatte aber auch ganz speziell im Fokus eben andere Frauen zu sein. weil Frauen in jeglicher Hinsicht weniger Aufmerksamkeit und weniger Plattformen bekommen. Ob es jetzt Label-Deals sind, ob es die Radio-Streams sind, ob es auf Spotify ist, ob es auf Festival-Line-Ups ist. Es ist wirklich, überall sind Frauen unterrepräsentiert und das ist halt ein krass systematisches Problem. Und das möchte ich mit einem eigenen Label, zumindest soweit ich das kann, ein bisschen verändern, indem ich speziell Frauen sein möchte auf mein Label und Frauen eben die Chance geben möchte, ihre Musik zu veröffentlichen.
Okay.
Und ich habe Luna mit meinem Team zusammen so vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren auf TikTok gefunden, so ihre ersten Videos.
Ja.
Und es war voll schön zu sehen. Sie hat das allererste Video, was sie jemals auf TikTok gestellt hat, war mein Song Treppenhaus.
Ah, okay.
Und es war so, ich habe das gesehen und war so, oh mein Gott, sie hat meinen Song gecovert und war
und
sofort
gut, in ja?
love. Es war so schön, ja. Diese Version. Ich konnte es nicht fassen und war wirklich so hin und weg. Und dann haben wir sie getroffen und haben eben mit ihr gesprochen, ob sie sich vorstellen kann, bei uns zu sein. Und ja, letztendlich hat sie zugesagt und wir arbeiten jetzt seit, einem knappen Jahr. Und als ich Küsse wie Gift diese Skizze geschrieben habe, haben wir halt eben im Team überlegt, so, wer würde besser passen, so als Luna. Natürlich ist niemand besser als Luna. Und dann habe ich ihr eine WhatsApp geschickt und habe gefragt, ob sie Bock hat, auf meinem Song zu featuren. Und sie hat sich voll gefreut. Und es war, ja, eine wunderschöne Zusammenarbeit, weil sie nicht nur eine, also wirklich Ausnahme-Künstlerin ist, sondern auch ein unglaublicher Herzensmensch und einfach ich bin ein großer Fan, falls man es noch nicht gemerkt hat.
Sie scheint auch ein großer Fan von dir zu sein, denn du sagst, du hast ihr eine WhatsApp geschrieben, sie hat mir eine geschrieben, weil sie weiß, dass wir uns heute treffen und sie schickt mir gar eine Sprachnachricht und die will ich ihr natürlich nicht vorenthalten.
Ja, ich weiß, du bist gerade in einem Podcast und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß und ich wollte nochmal Danke sagen für alles. Die letzten Monate, die waren einfach unfassbar und du und dein Team und jetzt auch mein Team, ihr habt mir so viele Türen geöffnet und so viel ermöglicht und ich wollte einfach mal fragen, wie das bei dir war, weil du bist ja schon ein paar Jährchen jetzt länger dabei in dem Ganzen, wie das bei dir war, als du so alt wie ich warst, also quasi so 18, 19 um den Dreh. Erzähl doch mal.
Luna.
Ja, wie war das vor 10 Jahren?
Wie schön.
Du bist 29
ich
jetzt?
Ich bin 29, ja.
Sie ist 19
sie
jetzt?
Sie ist 19, ja. Es ist echt, es ist total schön, eben sie gerade so zu begleiten, weil natürlich ist es überhaupt nicht irgendwie so, dass es jetzt so 1:1 bei ihr passiert wie bei mir, gar nicht, sondern wir sind ja alle total unterschiedlich und ihr Weg ist ein ganz anderer als meiner, aber es ist trotzdem, es ist so schön, ihr so ein bisschen was so mitgeben zu können, wenn sie irgendwie bei was unsicher ist oder so, wir telefonieren irgendwie dann direkt und sie kann immer alle Fragen stellen und das ist mir so, so wichtig, dass sie, dass sie jemanden hat, dem sie sich so komplett anvertrauen kann und den sie halt einfach immer fragen kann, auch nochmal so von Künstlerin zu Künstlerin ist, glaube ich, auch nochmal total anders das Verhältnis als zum Beispiel Künstlerin zum Manager oder zum Label oder so, von daher ja, ist es total schön, sie da gerade so zu begleiten und damals mit 19, da habe ich gerade Abitur gemacht, wie sie letztes Jahr und da bin ich dann erstmal ein halbes Jahr nach Argentinien gegangen und bin reisen gegangen und da hatte ich schon so meine Songs auf YouTube, so vielleicht so 5, 6 Songs und wusste aber für mich selber, dass ich auf jeden Fall erstmal so raus will und erstmal so alleine reisen möchte. Und da war aber das auch noch gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie 5 Plattenverträge auf dem Tisch hatte und mich nur noch entscheiden musste oder so. Ich habe zwar schon mit meinem Management gearbeitet, seit ich 16 bin, aber bei mir ging das mit der Musik schon wesentlich langsamer als jetzt bei Luna gerade. Und ich glaube schon, dass ich einfach nochmal Zeit gebraucht habe, auch mich selber noch mehr zu finden, auch mein Songwriting noch zu entdecken und zu erforschen. Ich habe auch in Argentinien viel geschrieben und ja, das war eine ganz, ganz wichtige und prägende Zeit damals für mich.
Eine sehr schöne Antwort auf die Frage der lieben Luna. Ein weiterer Titel, der mir auf deinem Album sehr, sehr gut gefällt, ist Swimmingpool.
Ja,
Lust
schön.
Auf ein ganz kleines, kurzes, knappes Songtext-Interview, liebe Lea. Ich habe mir den Text nämlich mal vorgenommen.
Sehr gerne.
Ich würde anziehen, wonach mir gerade ist.
Ja.
Bist du so?
Ey, ich laufe ja eigentlich nur zu Hause mit den Schlabberklamotten hoch 1000 rum. Ich habe immer so Leggings an, weil es das Gemütlichste der Welt, und dann so ein Wollpulli.
Ah, okay, gut. Okay, also passt. Also,
aber ich ziehe mich natürlich für manche Gelegenheiten dann doch auch nochmal um.
Zum Beispiel heute, sehr schick.
Zum Beispiel heute.
Aber man muss dazu sagen, das wäre ja gar nicht nötig gewesen. Du hättest ja auch mit einem Schlabberpulli kommen können, aber du hattest vorher einen Fernsehauftritt. Ja. Und da muss man dann schon da auch irgendwo ein bisschen anders
oder
auftreten.
Oder kann man auch mal den Schlabberpulli mal ausziehen.
Ja, genau, sollte man tun. Geht sehr gut. Dann heißt es, im Refrain heißt es, glaube ich, wäre ich jemand ohne Angst und hätte ein bisschen mehr Mut. Ich glaube, ich würde alles ausziehen und springe in den Swimmingpool. Mhm. Fehlt dir Mut? Bist doch nicht mutlos, oder?
Ich bin nicht mutlos, aber ich glaube, ein bisschen mehr Mut, zu mir selbst zu stehen und mich anzunehmen, wie ich bin. Also es geht ja darum, dass man sich vorstellt, jemand anderes zu sein. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir alle kennen, wo wir ja jemanden sehen und denken, oh, ich wäre gerne wie der und oder die und oder sehr gerne so und so aus. Und gerade dieses, ich hätte ein bisschen mehr Mut, so zu mir selbst zu stehen. Ich glaube, das ist schon immer noch was, was mal besser, mal weniger gut funktioniert. Das ist sicherlich immer so phasenweise bei mir, dass ich dann wieder zufrieden mit mir selbst bin. Und dann gibt es wieder eine Phase, wo ich so gar nicht zufrieden bin. Und darum geht es halt in dem Song.
Ich schaue gerade nach, zu dem tollen Song Swimmingpool gibt es auch eine Piano-Session, ne, ja, auf dem Album Fluss. Ja, dein neues Album Fluss präsentierst du ja im nächsten Jahr, unter anderem auch bei oder mit Caroline Kebekus zum
Richtig,
Beispiel.
Ja.
Was, erzähl mal, hol mal unsere Hörerinnen und Hörer nochmal kurz ab. Dieses Festival, was es da geben wird in Köln am Tanzbrunnen, glaube
genau,
ich.
Genau, richtig.
Was hat es damit auf sich und weshalb also, spricht dich das so an?
Ja, das ist total schön, dass Caroline Kebekus ja, dieses Festival initiiert und ins Leben gerufen hat. Sie hat nämlich in ihrer Show quasi ein Stück dazu gemacht, dass Frauen in der Musikszene und in der Musikindustrie einfach sehr, sehr krass unterrepräsentiert sind. Das Stück ist auch auf YouTube zu sehen und sehr, sehr zu empfehlen, wenn man einfach Caroline Kebekus Musikindustrie oder sowas eingibt. Oder
wir
Frauen
in den Shownotes werden was verlinken.
Oh ja, sehr gerne. Ja. Und daraufhin hat sie gesagt, hey Leute, so das geht so nicht weiter. Ich möchte jetzt aktiv was dafür machen. Ich rufe dieses Leben, ich rufe dieses Festival ins Leben und ich werde nur Frauen dafür anfragen. Mhm. Männer sind sehr gerne gesehen im Publikum, dürfen vielleicht auch mal am Bass stehen oder am Schlagzeug, aber Headlinerinnen und Sängerinnen werden nur Frauen sein. Und das soll einfach, ja, mal so ein bisschen ein Gegengewicht dazu schaffen, dass auf zahlreichen Festivals irgendwie fast nur Männer gebucht sind und dass da einfach das Gleichgewicht noch überhaupt nicht hergestellt ist. Ich habe das Gefühl, viele Leute bemühen sich gerade und erkennen auch dieses Problem an, dadurch, dass eben auch sehr, sehr viel darüber gesprochen wird momentan. Aber ich bin mal gespannt, wie das ganze Sprechen dann auch Auswirkungen wirklich in der Realität haben wird dann in den nächsten Jahren und ob sich daran dann wirklich was ändern wird. Und mit so einem Festival ist natürlich aber auch ein ziemlich gutes Zeichen gesetzt und ein erster Schritt gemacht.
Und vor allen Dingen auch ein super Line-Up hat sie. Also es gibt die No Angels, die von dir ja auch total geliebt und geschätzt werden, wie ich gehört habe. Ja, also du trittst also da schon in einem recht prominenten Line-Up auch
Absolut.
Auf.
Ich liebe ja die No Angels über alles. Ich war ja der allergrößte Fan als Kind, so mit 10, 11. Ich durfte noch nicht auf eigene Konzerte damals, weil ich zu klein war.
Daylight und wie hieß denn
Daylight in Your Eyes. Ja, oh, ja. Mein absoluter Lieblingssong. Mhm. Damals. ich habe wirklich die Alben, meine Eltern müssen, glaube ich, echt schon auch eine krasse Zeit durchgemacht haben mit mir, weil ich habe diese Alben den ganzen Tag hoch und runter gehört.
Okay.
Und immer alles Mögliche, so Tänze ein und habe Choreografien eingeübt und so. Und jetzt werde ich mit den No Angels zum auf einer Bühne stehen. Das, also wenn ich das meinem kleinen Ich damals mit 10 jetzt nochmal sagen dürfte, ich weiß nicht, was dann passieren würde.
Naja, vielleicht gibt es ja die Chance auf was, auf einen kleinen Mix an, ja, an dem Tag, ja, auch.
Da hoffe ich sehr drauf.
Ja, das wird Caroline Kebekus, die im Übrigen bei uns auch schon zu Gast war. Caroline Kebekus war ja Premierengast bei uns ja beim Podcast.
Super schön.
Im Frühsommer. Naja, vielleicht hat sie ja da irgendwo eine Möglichkeit.
Ja.
Ja, diese Zahlen, dieses Ungleichgewicht, das du eben ansprachst. Ich habe mir mal die Zahlen der Malisa-Stiftung angeschaut. Mhm. Malisa, das steht für Maria und Elisabeth Furtwängler, Mutter
Richtig,
und Tochter.
Ja. Mhm.
Da wurde zum Beispiel kürzlich, habe ich gefunden, eine neue Studie veröffentlicht, wonach befragte Frauen in der Musikwirtschaft schon fast alle diskriminierende Erfahrungen in Bezug auf ihr Geschlecht erlebt haben.
Ja.
Kannst du sowas unterstreichen?
100%.
Ehrlich?
Ja, natürlich. Also 1 Million%.
Krass, ja. Also Frauen sehen sich da also auch noch viel mehr Barrieren gegenüber Männern ausgesetzt, steht da in der Studie, was ihre berufliche Weiterentwicklung betrifft.
Ja, auf jeden Fall.
Kannst du da ein Beispiel nennen?
Also ich könnte dir sicherlich jetzt 20 Beispiele nennen, aber ich finde, wenn du, also darüber habe ich nämlich letztens gerade nochmal drüber nachgedacht, was zum Beispiel in der im Rap gegenüber Frauen gesagt wird, ist so, also wirklich so absurd, aber wird so krass hingenommen von der Gesellschaft. Und wenn das dann mal andersrum passiert, dann ist aber der Aufschrei ganz, ganz groß. So, das erlaubt sie sich doch nicht gerade wirklich und wie kann sie nur? Also solche Sachen, dass wir uns schon so sehr daran gewöhnt haben, wie männerdominiert das ist und wie über Frauen gesprochen wird, dass uns überhaupt nicht mehr auffällt, wie unterirdisch komplett bescheuert das eigentlich gerade ist. Sowas zum Beispiel ist natürlich ein Beispiel, was vielleicht viele nachvollziehen können. Aber natürlich viele Sachen im Radio, wer da gespielt wird, wie auf Festivals teilweise mit einem umgegangen wird. Natürlich, je bekannter man wird, desto mehr wird das von einem weggehalten. So, aber ich habe eine Tourmanagerin und kein Tourmanager. Mhm. Und die hat auch schon krass sexistische Sachen zu hören bekommen. Und das sind einfach Sachen, die, ja, vielleicht nicht täglich passieren, aber die einfach schon richtig regelmäßig passieren. Und viele Sachen fallen fast gar nicht mehr auf, weil man sich blöderweise auch daran gewöhnt. So.
Okay, da ist auch von Männerseilschaften die Rede. Das ist ja schon krass, ne? Also, dass sowas teilweise dann wirklich noch existieren soll und Frauen dann in der Branche wirklich dann es schwierig haben, gegen so eine Seilschaft auch da irgendwo anzutreten. Also, das finde ich eigentlich schon krass, dass das sowas wirklich auch noch gelebt wird, offenbar. Ne?
Ja.
Aber insofern gut, dass es auch angesprochen wird von der Malisa-Stiftung. Kann ich jedem von euch nur empfehlen, sich das mal anzuschauen und mit dem Thema mal zu beschäftigen.
Ja.
Lea, kurze Entweder-Oder-Fragerunde. Hafermilch ab und zu oder immer?
Immer.
Immer?
Ich habe mich schon so sehr an Hafermilch gewöhnt. Ich trinke gar keine normale Milch mehr. Und ich liebe Hafermilch in allem. In Shakes, in Müsli, in Kaffee, überall.
Aber du bist ja keine Vegetarierin oder Veganerin.
Ich bin Vegetarierin.
Okay.
Genau, schon sehr lange, also bestimmt so 7, 8 Jahre.
Ja.
Und versuche auch, mich größtenteils vegan zu ernähren, aber manchmal ist die Käselust dann doch zu groß.
Ja, gut. Mhm. Musik hören, Hauptsache laut oder ist der richtige Sound wichtig?
Der richtige Sound ist schon wichtig, ja.
Okay.
Schon.
Lesen hatten wir eigentlich eben schon so ein bisschen. E-Book oder gedrucktes Buch?
Gedrucktes Buch.
Und was sagst du? Hutzel oder Backpflaume?
Ich habe ja heute Hutzel zum ersten Mal gehört. Aber ich kann mit Backpflaume auch nicht so viel anfangen. Es klingt aber extrem lecker und ich werde heute noch recherchieren, was sich genau dahinter verbirgt.
Ja, man muss dazu sagen, das kann man bestimmt in der ZDF-Mediathek nochmal nachschauen. Du warst heute Morgen zu Gast bei der ZDF-Vollen Kanne.
Richtig.
Und da wurde gekocht von einem prominenten Koch und der hat Hutzeln verwendet.
Richtig,
und wir haben gelernt, das sind Backpflaumen. Mhm. Deshalb haben wir
Muss Lea ich bald mal essen.
Genau. Lea, hast du irgendwann oder hoffentlich nicht, aber trotzdem stelle ich dir die Frage, Kann es sein, dass der Moment bei dir kommt irgendwo, dass du sagst, hey, ich habe da mal Angst, einsam zu sein und vielleicht da mal so ein Problem zu bekommen? Weil vielen Künstlern geht es ja so, die werden mega erfolgreich und auf einmal so, boah, nee, ich bin eigentlich, ne, ich traue mich kaum noch raus, weil da stehen die Fans vor der Tür oder immer nur diese Shows und diese 10.000 Leute vielleicht im Publikum. Sowas kann einen ja auch einsam machen. Beschäftigst du dich mit sowas? Hast du da Angst vor?
Also es ist schon sehr, sehr anstrengend für die Psyche, so viel unterwegs zu sein. Das stimmt schon. Also so das Touren und im Bus schlafen, von einer Stadt in die nächste fahren über Nacht und sich nirgendwo so richtig zu Hause fühlen und ja, das Zuhause schon auch ein bisschen vermissen. Aber ich habe einfach so ein krasses Team um mich rum, sowohl mein Live-Team, das mit mir auf Tour ist, sind wirklich enge Freunde geworden über die Zeit, als auch so mein gesamtes Management und Label. Das sind einfach so die wichtigsten Menschen für mich geworden und wirklich wie Familie geworden. Und das ist das, was zählt am Ende, dass eben diese Menschen, die dir so, so nah sind und mit denen du so eng zusammenarbeitest, dass du dich einfach krass auf die verlassen kannst und dass du mit denen einfach einen ganz, ganz schönen Umgang hast und eben einen sehr respektvollen Umgang und sehr, sehr vertraut. Und das, glaube ich, verhindert, dass ich mich so richtig einsam fühlen kann.
Sehr schön gesagt und Lea, ehrlicherweise mache ich mir da auch so, wie ich dich bisher kenne, keine Sorgen um dich. Ich sage dir herzlichen Dank für dieses wunderschöne Gespräch.
Dankeschön dir.
Und jetzt habe ich gerade so ein bisschen aus dem Augenwinkel so kurz gezählt. Wir sitzen ja zu viert hier am Tisch. Ja. Du hast noch eine liebe, nette, junge Kollegin mitgebracht.
Genau.
Ich habe noch eine liebe, nette, junge Kollegin neben mir sitzen. Also 3 Frauen, ein Mann. Nicht schlecht.
Das ist doch eine gute Quote.
Ich habe eine Chefin, kein Chef.
Das ist was sehr Besonderes
auch
und
gut,
was total vorbildlich ist, wirklich.
Ja. Also schön. An der Stelle bleibt mir nochmal der Hinweis auf dein wirklich wunderschönes Album Fluss, das ihr, liebe Podcast-Fans, natürlich überall hören könnt und im nächsten Jahr auch live hören könnt. Es geht los mit einer Open-Air-Tournee und dann auch eine große Hallentournee im Herbst, die dich ja durch ganz Deutschland führt, wie ich jetzt gelesen habe.
Ja. Ich freue mich sehr drauf.
Liebe Lea, vielen Dank. Alles Gute für dich.
Dankeschön, ebenso.
Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.